Herzlichen Dank. So, guten Morgen. Also für mich ist es auch Zeit, Gas zu geben. Finde ich super. Und ich finde es sehr schön, wenn man sagen kann, ich erinnere mich noch, dass du ein kleines Baby warst und jetzt sitzt du hier und bist erwachsen und dienst in der Gemeinde. Das ist, was ich mir für meine Tochter auch aus ganzem Herzen wünsche. Sie ist schon ziemlich mitgegangen, gerade im Lobpreis. Also vielleicht ist sie die nächste Lobpreisleiterin. Ich weiß nicht genau, wenn sie meine Stimme geerbt hat, dann nicht. Aber ich habe hier gerade alles noch kreuz und quer hingelegt. Ich brauche noch kurz eine Sekunde. So, also für euch wird heute alle das Mittagessen ein bisschen später, denke ich. Aber ich hoffe, ihr verzeiht es uns. Ich war letzte Woche nicht hier. Ich war bei den Baptisten in der Innstraße am Innzipfel in Rosenheim. Und ich durfte dort eine Predigt halten, die sich deren Quartalsthema anschließt. Die haben, anders als wir, pro Vierteljahr immer ein Thema und danach darf sich jeder Prediger richten. Und dieses Mal ist es die Jahreslosung bei denen. Und ich glaube, ihr erinnert euch ja noch daran, dass der Toni, ich glaube, es war die erste Predigt, die wir dieses Jahr gehört haben, auch über die Jahreslosung gepredigt hat. Und seitdem, glaube ich, ist es nicht mehr dran gekommen. Aber ich durfte dann sozusagen ein Thema machen, das mit der Jahreslosung zu tun hat. Und dann dachte ich mir, ja, nehme ich doch mal Jeremia 29, 11. Ich denke, die meisten von euch kennen diesen Vers. Und vielleicht hat er erstmal gar nicht wirklich viel mit dem zu tun, was die Jahreslosung sagt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber ich möchte euch heute zeigen, dass da doch viele Parallelen sind. Und auch erstmal so vom allgemeinen Außenrum her. Ich war jetzt nie so der Fan von der Jahreslosung, weil man, das sagt der Name schon, man lost es irgendwie zu. Die Herrenhutter haben das damals erfunden, also die Bewegung, die vom Graf Nikolaus von Zinzendorf gegründet worden ist, die in die ganze Welt gegangen sind, so die protestantische Missionsbewegung in der ganzen Welt begründet haben. Die haben Bibelverse in einen Hut oder sowas und das, was rauskam, zugelost, das war die Losung. Daher kommt der Name Bratkartoffel. Und diese Losung kann ja manchmal ein bisschen aus dem Kontext gegriffen sein. Und manchmal hat sie jetzt gar nicht vielleicht so viel mit uns zu tun oder ist gar nicht an uns eigentlich adressiert gewesen. Weil du bist dein Gott, der mich sieht. Wer sagt denn das? Das sagt die Hagar, die Magd von Sarah und Abraham. Und wenn ich mir denke, bezieht sich das jetzt auf mich, so auf den ersten Blick hoffe ich jetzt, dass keiner von euch hier als Gebärmaschine von seiner Chefin im Moment missbraucht wird, weil das ist zum Glück in Deutschland noch illegal. Aber auf den zweiten Blick und auf den dritten glaube ich, dass es doch was ist, wo wir alle Kraft draus schöpfen können und wo wir alle Vertrauen draus schöpfen können, weil Gott ein Gott ist, der uns sieht. Und jetzt möchte ich heute auf so einen Vers eingehen, der oft ähnlich gebraucht wird. Der Jeremia 29, 11 lautet folgendermaßen: Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Und wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, das ist einer der beliebtesten Verse in der Bibel überhaupt, wenn nicht sogar der beliebteste von allen. Also wenn du den googelst, du findest, ich habe nur mal ganz kurz das eingegeben, eine komplette Grafikwand an verschiedenen Illustrationen von diesem einen Vers, weil jeder den eigentlich gern so auf sich beziehen würde. Aber dann stellt sich die Frage, gilt der denn jetzt für mich? Weil, vielleicht kennst du das, das Alte Testament wird ja oft irgendwie so ausgelegt, gepredigt. Früher, glaube ich, war es mehr als heute, dass man sagt, ja, das ist nur so eine Motivation oder eine moralische Lehre für uns und wirklich so, der historische Kontext braucht uns gar nicht so zu interessieren. So das berühmteste Beispiel ist David gegen Goliath. Du bist der kleine David und Goliath, das sind die Probleme in deinem Leben. Und vielleicht kennt jemand von euch dieses Video. Das war vor ein paar Jahren so relativ bekannt von einem Pastor namens Matt Chandler. Der ist eingeladen worden in eine Gemeinde für eine Konferenz, um zu predigen, wo der Pastor berühmt-berüchtigt dafür war, genau solche Sachen zu machen. Also David gegen Goliath, ist du gegen deine Probleme. Esther ist mutig sein für Frauen. David ist auch wieder mutig sein für Männer. Nathan zu David ist, du bist der Mann oder sowas. Keine Ahnung, also man hat nicht wirklich den Kontext im Blick, man hat nur so, wie ist es für mich, wie streichelt es mein Ego. Und er hat dann die Predigt mit dem Höhepunkt beschlossen, dass er gesagt hat, you're not David, du bist nicht David. Weil David primär ist erstmal David. Das ist der erste Punkt. Was ist damals wirklich passiert? Also so der historisch-narrative Kontext. David hat damals wirklich jemanden erschossen mit einer Steinschleuder und dann enthauptet. Und dann gibt es den fast wichtigsten Punkt, die christologische Auslegung. Wie deutet uns all das auf Jesus hin? Du hast bei David gegen Goliath extrem viele Hinweise, die auf Christus deuten. Da steht einer auf für das Volk Gottes. Keiner kann den Feind bezwingen, nur einer tritt vor. Und gegen wen tritt er? Weil wen hat Jesus besiegt? Die Schlange. Und wen besiegt David? Jemand, der mit einem glänzenden Schuppenpanzer bekleidet ist. Der Stellvertreter des Gottesvolkes erschlägt den Stellvertreter der Schlange. Und dann gibt es noch die Komponente mit, ja, wie können wir daraus lernen? Und heute möchte ich diesen Vers vor dem Hintergrund ein bisschen betrachten, weil ich glaube, wir dürfen mit dem Du bist nicht David auch nicht so weit gehen, weil Gott auch für uns dieses Wort gesprochen hat und auch wir unsere Schlüsse daraus ziehen dürfen für unser Leben und auch wir gesunde Anwendungen finden können für das, was das Alte Testament zu Leuten gesagt hat, die uns völlig fremd sind, vielleicht wo wir den Kontext überhaupt nicht auf uns beziehen können. Der Gott, der das gesagt hat, der ist der gleiche. Und ich habe dann so ein kleines Beispiel dafür. Die meisten wissen ja, ich bin so ein ziemlicher Nerd und habe mir dieses Buch mal im Internet bestellt. Das Buch heißt The Heresy of Orthodoxy, die Ketzerei der Rechtgläubigkeit auf Deutsch, geschrieben von einem Österreicher und einem Amerikaner. Und die Grundprämisse ist im Grunde die, ja, unsere heutige Zeit ist so versessen auf Diversität, Unterschiedlichkeit, dass man das irgendwie auf das Frühchristentum bezieht und sagt, ja, ihr rechtgläubigen Christen, ihr nennt euch ja nur so, eigentlich gab es das Urchristentum, das gab es gar nicht, es gab Urchristentümer. Also es gab gar nicht die Leute, die Recht hatten, sondern es gab ganz, ganz verschiedene Gruppen. So, es waren die Leute, die sich durchgesetzt haben, aber es gab auch die Essener und es gab die Doketisten und es gab die Valentianer und die haben im Grunde einfach nur gewonnen, weil sie die Stärkeren waren. So, die echten Christen damals, die wären vielleicht 100% vegan und 100% divers und dann ist irgendwie der böse Petrus gekommen mit seinem SUV und hat sie alle überfahren, als sie die Straße blockiert haben, keine Ahnung, solche Sachen. Also wenn du irgendwie um Ostern rum den History Channel einschaltest oder Kabel 1 irgendwie, wo Dokus laufen, dann wirst du mit sowas konfrontiert. Und dieses Buch zerlegt das nach Strich und Faden. Es gibt es leider nicht auf Deutsch, sonst würde ich es jedem empfehlen, aber es wird gezeigt, die Christen, die echten Christen, haben schon immer die Dinge geglaubt, die heilsentscheidend sind, auch heute noch für uns. Wir haben schon immer geglaubt, dass Jahwe, der Gott Israels, der einzige Gott, den es gibt, als Jesus Christus Mensch geworden ist, ans Kreuz gegangen ist für die Vergebung der Sünden, auferstanden ist am dritten Tag und aufgefahren in den Himmel und er wird wiederkommen, um zu richten die Lebenden und die Toten. Und die Sprache, wie das ausgedrückt worden ist, ist im Laufe der ersten 3-4 Jahrhunderte ein bisschen verfeinert worden. Aber im Grunde ist es nur so, wie wenn du heimgehst und deine Frau sagt, fällt dir was auf? Und du sagst, du warst beim Friseur. Und sie, nein, schau auf den Tisch. Und dann sagst du, da steht eine Blume. Und sie sagt, nein, das ist eine Schmetterlingsorchidee. Und da kommt der Nachbar vorbei, der ist zufällig Botaniker, und der sagt, nein, das ist eine Pflanze der Gattung Phalaenopsis. Also wer hatte jetzt recht? Ja, alle irgendwie. Es ist alles drei. Und so ist es, wenn du halt dann irgendwie, wenn die Sprache noch nicht so ausgeformt war damals, um das alles zu beschreiben, trotzdem ist das Gleiche gemeint gewesen damit. Also ich habe mal den Hirten des Hermas gelesen, das ist so eine frühchristliche Schrift aus dem 2. Jahrhundert. Das ist noch ein bisschen holprig, wie so Jesus als Gott beschrieben wird, aber es geht deutlich hervor, dass der Schreiber Jesus als Gott sieht. Und irgendwann später ist da ein bisschen technischeres Vokabular verwendet worden, um zu beschreiben, Jesus und der Vater sind absolut wesensgleich, ohne dass sie ein und dieselbe Person sind. Es ist ein Gott, es ist ein Jahwe, der sich offenbart hat als Vater, Sohn und Heiliger Geist, ohne dass eine von diesen Personen getrennt von der anderen ist, aber auch nicht vermischt. Und das haben Christen in ihrem Kern schon immer geglaubt. Und ich bin total begeistert von dem Buch, lese es gerade in Kroatien am Strand und dann fällt es mir aus der Hand. Und die allererste Stelle, die auffällt, ist die hier. Kurz eins weiter, bitte. Genau. Da steht, David, I trust this book will be a blessing to grow you and continue to explore the transmission of the New Testament. David, ich vertraue darauf, dass dieses Buch ein Segen sein wird, dass du weiterhin die Überlieferung und die Überlieferung des Neuen Testaments erforschen wirst. Und dann schaue ich unten das Gekrakel an und da steht da Michael J. Kruger. Und ich schaue auf den Einband und da steht Michael J. Kruger. Und ich merke, wow, das ist signiert vom Autor höchstpersönlich. Also ich habe jetzt nicht nur ein Buch, das ich super finde, sondern ich habe hier noch eine persönliche Widmung drinstehen. Aber meine Frau hat dann gesagt, du kannst dir den hier machen. Kurz eins weiter. Die Frage ist, darf ich das? Ist das zulässig? Und ich glaube, dieselbe Frage können wir uns stellen, wenn wir den Vers in Jeremia anschauen. Darf ich einfach meinen Namen reinschreiben und sagen, Gott hat gute Gedanken über mich zum Segen, zum Heil und nicht zum Verderben? Darf ich das? Und ich möchte jetzt nicht sagen, ja, aber. Ich möchte sagen, aber und ja. Und das Aber ist das Erste, aber schau dir bitte erst den Kontext an. Und den möchte ich kurz mit euch anschauen, weil ich glaube, es gibt wenig Bibelstellen, die so inflationär verwendet werden wie Kalenderverse. Wie Kalenderverse, aber so eingebettet sind in einen historischen Kontext. Genau. Das ist das berühmteste Beispiel, das ich jetzt gefunden habe. Zum Kalenderblatt, wer weiß, wer das gesagt hat aus der Bibel, wird das lustig finden. Genau, Satan war das. Und von dem her immer Vorsicht, wenn man Dinge aus dem Kontext reißt. Ich muss sagen, ich hatte denselben Gag gebracht in der Baptistengemeinde und weil ich die PowerPoint nicht sehe, hat es da auch schon nicht funktioniert. Also da hat auch niemand gelacht und ich habe nicht gecheckt, dass die Folie schon dran war oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, ja. möchte ich mit dem Kontext von Jeremia 29 mit euch anschauen. Und der Kontext ist schon mal folgender. Wenn ihr euch schon mal damit beschäftigt habt, die ganzen Namen von den ganzen Königen von Juda und Israel zu lernen, wird es euch gegangen sein wie mir, da kommt man sehr leicht durcheinander. Weil die heißen alle ähnlich und dann heißen sie alle gleich und dann heißen sie auch manchmal anders. Also da gibt es den Jojakin und manchmal heißen den Eliakim, das ist aber auch der Jojakin und sowas, also man merkt schon, man kommt da leicht durcheinander. Und der allerletzte König von Juda, der hieß Zedekia. Und zur Zeit Zedekias hat der Prophet Jeremia gewirkt und hat gesagt, ihr müsst euch alle unter das Joch des Königs von Babels werfen. Weil kurz davor hat der König von Babel, Nebukadnezar, also die waren im heutigen Irak oder sowas, hatten die ihr Reich und die haben Juda erobert und haben einen der vorherigen Könige besiegt. Der hieß Jojakin, glaube ich, und haben schon mal die Oberschicht weggeführt. Und ein Teil des jüdischen Volkes war jetzt schon in Babel Und da saßen sie an den Strömen und haben geweint, wenn sie an Zion dachten. Und es gab noch welche, die waren im Land. Und Jeremia hat jetzt gesagt, ihr sollt euch auch dem jetzt unterwerfen. Ihr sollt nicht glauben, ihr könntet dem sein Joch abschütteln. Und dann tritt ein anderer Prophet auf. Und dieser Prophet, der verkündigt ganz Großes. Der Prophet heißt sogar gar Hanania. Das heißt auf Deutsch, Gott ist gnädig. Das möchte doch jeder. Gott ist gnädig. Und dieser Hanania sagt zu Jeremia, nein, ich werde, Gott der Herr spricht, ich werde das Joch des Königs von Babel brechen. Und ihr werdet nicht in die Gefangenschaft und es wird alles super. Und Jeremia reagiert, glaube ich, echt gut. Er sagt, Halleluja, Amen, Gott möge das geschehen lassen. Aber die Propheten der Vergangenheit haben immer Dinge prophezeit, die Unheil verheißen haben. Und ein Prophet, der Gutes prophezeit, wird daran gemessen, ob es eintritt. Und es tritt nicht ein, sondern Hanania stirbt innerhalb eines Jahres. Und es wird als falsche Prophezeiung offenbart. Und Jeremia schreibt stattdessen im Namen des Herrn einen Brief an die, die schon im Exil sind. Nicht nur die, die versuchen, irgendwie daheim noch rumzuwursteln. Weil das Rumwursteln in der Bibel, so das menschliche Rumwursteln, das menschliche Mühen in Gottes Plan hat im biblischen Sprachgebrauch, glaube ich, den Namen Hagar bekommen. Hagar ist wie ein Sinnbild für die Verheißung Gottes, wo der Mensch noch versucht, sein Ding mit reinzuschieben. Gott sagt zu Abraham und Sarah, euch ist ein Sohn verheißen. Und was machen sie? Sie sagen, cool, uns ist ein Sohn verheißen, also gebe ich dir meine Magd und die schwängerst du bitte. Das ist übrigens eine Praxis, die historisch belegt ist, aus der Zeit ungefähr. Aber es ist auf jeden Fall nichts, was sie hätten machen sollen. Sie hätten auf die Verheißung bauen sollen, die Gott ihnen gegeben hat. Und hier sollten sie jetzt auf die Verheißung Gottes bauen, die folgt, nicht Widerstand leisten, nicht hoffen, dass doch noch alles gut wird, sondern sich beugen und ins Exil gehen. Weil Gott schreibt zu denen, die ins Exil gegangen sind, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Zukunft und Hoffnung sind in dem Fall nicht in dem verheißenen Land. Und für den Juden muss das ein echter Faustschlag ins Genick und auf die Nase gewesen sein. Weil wer von euch gerade in seinem, also sich den Vorsatz gesammelt hat, einen Bibelleseplan so das ganze Jahr durchzuziehen, vielleicht ist der eine so über den ersten Mose rausgekommen, den zweiten Mose und dann geht es in den dritten. Und im dritten Mose, da sterben die meisten Bibellesepläne irgendwie so. Weil so erster und zweiter, die kennt man noch irgendwie aus dem Religionsunterricht, die Geschichten, die sind ganz unterhaltsam. Und dann kommen Sachen mit Priestern und Reinheit und Lepra und lauter komischen Sachen. Und so, vielleicht habt ihr das noch im ersten, zweiten Mose mitgekriegt, wo es dann heißt, 6 Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen. Und im 7. sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen und deinem Volk, denen sollst du zu essen geben. Den Rest mögen die Tiere des Feldes fressen. Das Gleiche sollst du mit deinem Weinberg und deinen Ölbäumen tun. Das heißt, die Israeliten sollten jedes 7. Jahr ihr Land ruhen lassen, ein sogenanntes Sabbatjahr. Und im 3. Mose kommt dann eben diese Androhung, wenn das nicht passiert. Euch aber will ich unter die Heidenvölker zerstreuen und das Schwert hinter euch herziehen, sodass euer Land zur Wüste wird und eure Städte zu Ruinen. Dann wird das Land seine Sabbate genießen, solange es verwüstet liegt und ihr im Land eurer Feinde seid. Ja, dann wird das Land ruhen und seine Sabbate genießen dürfen. Solange es verwüstet liegt, wird es ruhen, weil es nicht ruhen konnte an euren Sabbaten, als ihr darin wohntet. Und Jeremia sagt jetzt dem Volk, ihr seid seit 490 Jahren ungefähr in diesem Land und ihr habt dieses Sabbatjahr geschlagene 0 Mal gehalten. Historisch gesehen ist es 3 Mal überliefert, dass es gehalten worden ist vom Josephus und 3 Mal kam es nach dem Exil. Also die Juden waren da nicht besonders penibel in der Einhaltung. Und jetzt kriegt dieses Land seine Ruhe, indem Gott sein Volk für 70 Jahre ins Exil schickt. Und der Jude denkt sich, ja, aber du hast uns doch dieses Land verheißen. Du hast uns gesagt, das Land wird euch auf ewig gehören. Niemand kann uns das wegnehmen. Und jetzt müssen wir ins Exil. Und Gott sagt zu ihnen, ich habe über euch gute Gedanken. Jetzt, wo ihr in die Fremde geht, habe ich vor, euch zu segnen. Ich werde euch nicht strafen auf ewig. Ich werde euch nicht auf ewig verstoßen. Ich werde euch wieder zurückbringen. Ich werde euch wieder sammeln. Und ihr werdet wieder mein Volk sein. Und diese guten Gedanken sind das, was Gott ihnen zusichert. Und vielleicht kennen wir den Vers, dass die guten Gedanken Dinge sind, die uns angenehm sind. Dass Gott denkt, er, wenn er sagt, hat gute Gedanken über uns, Dinge denkt wie Reichtum, Auto, Gesundheit. Aber eigentlich ist es die Verheißung, sie nicht zu verlassen und wie wir schon gehört haben, in der Dunkelheit bei ihnen zu sein und sie scheinen zu lassen wie ein Licht. Gott ist bei seinem Volk. Gott nimmt, heißt dann glaube ich auch in Hesekiel, seine Gegenwart aus dem Tempel, verschwindet aus dem Tempel in Jerusalem und lässt sich nieder bei den Exilanten in Babel. Und der Gott wohnt bei seinem Volk. Und diese guten Gedanken zum Heil sind sie niemals zu verlassen. Und jetzt stellt sich die Frage, wie viele von uns waren schon mal im babylonischen Exil, also so in echt? Und wie vielen von uns gilt das jetzt? Und ich würde sagen, alle und jedem, der in Jesus ist. Weil wir nämlich dieses Motiv weiterverfolgen dürfen, durch die ganze Bibel hindurch. Weil nämlich das Exil nicht nur was zeitlich Beschränktes war auf die Juden der damaligen Zeit, sondern im Neuen Testament angewendet wird für jeden Christen. Da heißt es im 1. Petrus, Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung. Und dann sagt er nicht in Babylon, sondern er zählt Städte und Orte in Kleinasien auf. Und er sagt, dass diese Fremdlinge, diese Exilanten berufen sind zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel für sie aufbewahrt wird. Und das Endziel ist, den Glauben davon zu tragen, die Errettung der Seelen. Das heißt, unser Exil ist der Zeitlauf dieser Welt. Jeder, der in Jesus ist, war vorher Teil von dem und ist rausgerettet worden und ist jetzt hineinversetzt worden ins Neue, ins Reich Gottes, in Jesus und rausgenommen worden aus dieser Welt. Aber wie es heißt, wir sind noch in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. Und jetzt muss jeder, der in Jesus ist, als Exilant leben. Jeder von uns darf jetzt sagen, wenn ich am Strome Babels sitze, muss ich weinen, wenn ich an Zion denke. Weil Zion ist jetzt die himmlische Hoffnung, dass Jesus wiederkommen wird und alles neu machen wird. Und dann wird es keine Sünde mehr geben in mir, um mich herum. Und alles wird so sein, dass jede Träne abgewischt worden ist. Jesus wird alles in allem sein. Und Petrus schreibt weiter, ihr, und damit meint er jetzt nicht nur die Juden, sondern er meint Juden und Nichtjuden miteinander, seid jetzt ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht, euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Das heißt nicht, du bist im Exil, weil Gott jetzt möchte, dass du einfach nur eine auf den Deckel kriegst. Du bist Teil des Exils, weil du für was Höheres berufen bist. Weil du jetzt Teil des Volkes Gottes bist. Dass der Ölbaum, den Gott gepflanzt hat, der Ast, der abgehauen worden ist, die Heiden eingepflanzt worden sind und wir jetzt Gottes Volk zusammen sein dürfen. Und wir Gott auf ewig gehören dürfen. Wir sind jetzt sozusagen der erste Baum, der wächst in der neuen Schöpfung. Und als solche dürfen wir uns freuen, auch wenn es manchmal echt hart für uns, glaube ich, ist. Ich dachte mir so, eigentlich, wenn sich jemand nicht als exzellent fühlen sollte, dann wäre es wahrscheinlich ich. Ich bin, also das Exotischste, was ich in meinem Leben erlebt habe, war ein halbes Jahr Kassel und 2 Jahre Traunstein. Also mein Horizont, der sah schon immer aus wie die Verpackung von der Milka-Schokolade. Außer den lila Kühlen, da weiß ich, die sind nicht lila, aber sonst sah das immer ziemlich ähnlich aus. Und ich kann meine väterliche Verwandtschaft bis ins 17. Jahrhundert zurückverfolgen, die waren, seit sie hier sind, und wahrscheinlich genetisch, seit die ersten Japhetiten aus der Arche Noah hergekrochen gekommen sind. Also ich glaube, meine Vorfahren, die wohnen schon immer hier. Und trotzdem reicht eigentlich die Fahrt von der Gemeinde nach Hause und die ganzen scheußlichen Plakate an der Seitenwand, um zu wissen, hier gehöre ich nicht ultimativ her, sondern ich weiß, mein Platz ist ultimativ im Himmel, bei Jesus Christus, weil ich herausgenommen worden bin aus dem Zeitlauf dieser Welt und hineinversetzt worden bin in das unvergängliche Reich seines Sohnes. Und ich hoffe, dass jeder von euch das Gleiche fühlt, dass er weiß, wow, ich bin nicht mehr Teil von dem Alten, sondern da ist was Neues passiert. Das Alte ist weg und das Neue ist da. Und trotzdem brauche ich nicht sagen, yo, ich kaufe mir jetzt irgendwie eine Hütte in den Bergen und warte da, bis die Entrückung stattfindet, weil selbst Gott den Exzellenten in Babel sagt, bepflanzt eure Weinberge, bestellt eure Felder, verheiratet eure Söhne und Töchter und sucht das Gute der Stadt. Und ich glaube, das Gleiche dürfen wir auch. Wir dürfen das Gute der irdischen Stadt suchen, indem dass wir die Botschaft Jesu an andere Leute weiterbringen, die sie noch nicht kennen. Wir dürfen sagen, es ist Erlösung bei Jesus und ihr habt freien Zugang zu Gott durch sein Blut. Und jeder, der in Umkehr und Glaube zu Jesus Christus kommt, dem gilt diese Verheißung, dass Gott unglaublich gute Gedanken hat. Weil im Römer 8, 28 wird genau das gesagt, dass wir wissen, dass alle Dinge denen zum Guten dienen, die nach dem Vorsatz seines Namens berufen sind. Ob die sich im ersten Moment gut anfühlen für uns, sei dahingestellt. Aber Gott meint sie gut, weil er das ultimative Gute im Sinn hat, uns seinem Sohn ebenbildlich zu machen. Und wir dürfen uns darüber freuen, dass wir Jesus ähnlicher werden dürfen. Und wir dürfen von ihm lernen, wir dürfen ihn lieben, wir dürfen Gemeinschaft mit ihm haben und wir dürfen heute an seinen Tisch kommen. Und ich glaube, ein paar habe ich die Story schon erzählt, wo lernt man so viel, wie sein Vater zu sein, wie wenn du mit ihm am Tisch sitzt. Zum Guten wie zum Schlechten. Wir hatten vor 2 Wochen, haben wir Suppe gegessen zu dritt, meine Frau, unser Kind und ich. Und sie löffelt brav ihr Süppchen, auf einmal nimmt sie ihren Teller und kippt sich das Ding hinter die Binsen. Und meine Frau gerade noch im letzten Moment drückte die Ding runter, bevor sie Größeres, also sie verhindert Schlimmeres. Und wir, wo hat sie das denn jetzt her? Das hat sie noch nie gemacht. Dann denke ich nach und 5 Minuten vorher habe ich genauso gemacht. Das heißt, sie hat mich genau beobachtet und hat mich nachgemacht. Und jetzt bin ich sehr froh, dass Jesus Christus keine schlechten Angewohnheiten hat. Dass wenn ich an seinen Tisch kommen darf, dass ich nur gute Dinge lernen darf. Dass an seinem Tisch alle seine Familie zusammenkommen darf. Und an seinem Tisch ist es völlig egal, welche Herkunft wir haben. Ob mein Horizont schon immer ausgesehen hat wie das Bergpanorama draußen oder ob mein Horizont eine Wüste war oder ein Regenwald oder was auch immer. In Jesus sind wir alle Geschwister. Und in Jesus dürfen wir als Brüder und Schwestern, egal von welcher Zunge, welcher Nation, an seinen Tisch kommen und sagen, hier sind wir alle gleichgestellt. Egal ob reich, ob arm, bei Jesus dürfen wir alle lernen, mehr wie er zu sein. Und diese Einladung, an seinen Tisch zu kommen, gilt jedem, der ihn kennt. Bei den Baptisten durften wir das letztens auch so feiern und die machen es genauso wie wir. Die lassen auch jeden, der Jesus kennt und ihn als seinen Herrn nennt, zum Abendmahl, weil Jesus seinen Leib, sein Blut gegeben hat für jeden, der sagt, ich bin ein Sünder. Herr, bitte lass das mir gelten, lass diese guten Gedanken mir gelten, dass du mich zum Heil geführt hast, dass ich, der fern war, ob es fern war, nur kurz und auch nur vielleicht im Herzen, ob ich in der Gemeinde aufgewachsen bin oder ob ich aus der tiefsten, verdorbensten Schwärze der Welt komme. Diese Einladung gilt mir, diese guten Gedanken gelten mir, dass dein Leib gebrochen worden ist und dein Blut vergossen worden ist für mich. Und jeder, der das von sich sagen kann, jeder, der sagt, ich bin gestorben mit Jesus und auferstanden mit Jesus und darf jetzt wandeln mit ihm und ich freue mich, dass ich eines Tages ihn von Angesicht zu Angesicht sehen darf und ihn anbeten darf. Wie der Toni heute so schön gesagt hat, wer keine Lust am Anbeten hat, ist für den Himmel noch wahnsinnig unvorbereitet. Und deswegen ist es super, wenn wir uns jetzt schon darauf vorbereiten dürfen, dass wenn wir an den Tisch des Herrn kommen, haben wir im Grunde schon sowas wie eine Zeitreise. Raum und Zeit verbiegen sich und wir kommen jetzt schon im Grunde ins neue Zuhause. Das ist jetzt ein bisschen blöd und vielleicht ein bisschen komisch formuliert, aber wenn du an den Tisch des Herrn kommst, dann weißt du, dass das ein Vorgeschmack sein darf auf die Ewigkeit, wo du in Ewigkeit Jesus nicht nur im Brot und Wein kennenlernen darfst, sondern darfst ihn von Angesicht zu Angesicht sehen und gemeinsam mit all deinen Geschwistern aus allen Zeiten anbeten. Und deswegen möchte ich jetzt mit euch beten, dass jeder sich prüft, nicht in der Verzweiflung, sondern im Vertrauen darauf, dass all das, was in uns ist, was nicht hingehört, was schlecht ist, was sündig ist, abgelegt werden darf vor deinem Thron, oh Gott, weil du deinen Sohn geschickt hast, weil du deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast für die Vergebung, für die Hinwegnahme aller Sünden, wie du den Juden im Alten Bund das Opferlamm gegeben hast, den Sündenbock, der hinausgetragen worden ist vor die Stadttore. So bist du hinausgetragen worden von den Ältesten der Stadt und dort vor den Toren der Stadt Jerusalem geschlachtet worden. Herr Jesus, du hast all den Zorn Gottes auf dich genommen. Dein Leib ist gebrochen worden, dein Blut vergossen worden, dafür, dass wir frei sein dürfen, dass wir gewaschen werden dürfen von unserer Schuld, dass wir an deinen Tisch kommen dürfen, als deine Kinder, dass die Vergebung dem, der in Jesus ist, ewig gilt und keiner uns aus deiner Hand reißen kann, dass du keins deiner Schafe verlierst, dass du jedem deiner verirrten Schafe nachgehst, dass du uns zurückbringst zu dir und wir unseren Heiland in dir sehen dürfen, dass du uns dem Vater angenehm gemacht hast und dass jeder, der heute das Gefühl hat, in mir stimmt so vieles nicht. In mir ist so viel, was mich disqualifiziert, an diesen Tisch zu kommen, dass du dem die Gewissheit schenkst, dass er all das bringen darf, dass sie all das bringen darf vor deinen Thron, vor deinen Gnadenthron und es einfach abgeben darf, weil Jesus dafür bezahlt hat, dass wir voller Freude umkehren dürfen, dass wenn wir das Gefühl haben, uns wie Adam im Garten verstecken zu müssen, dass wir nicht weglaufen müssen, selbst wenn wir wirklich nackt sind, wenn wir wirklich erbärmlich sind. Wir dürfen zu dir kommen, weil du uns nicht nur in Tierfelle kleidest, sondern in das blütenreine Weiß der Gerechtigkeit deines Sohnes Jesus Christus. Danke, Vater, dafür. Herr, segne das Brot, segne den Wein und segne jeden, der kommt im Vertrauen darauf, dass du und du allein ewiges Leben hast. In Jesu heiligen Namen. Amen.
Der Apostel Paulus schreibt an die Korinther, die sich immer wieder versammelt haben, um Abendmahl miteinander zu nehmen. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. So, die Verkündigung des Todes Herrn ist, Jesus, du bist meinen Tod gestorben. Du bist gestorben, damit ich leben kann. Deswegen verkündigen wir diesen Tod, der uns das Leben gebracht hat. Und immer wenn wir Abendmahl nehmen, denken wir in besonderer Weise daran, dass er sein Leben gegeben hat, damit wir sein Leben gewinnen. Damit wir nicht im Tod bleiben müssen. Die Bibel sagt sogar, sagt Jesus selber, ihr werdet leben, selbst wenn ihr sterbt. Ja. Und deshalb gilt, wir nehmen dieses Brot und wir trinken diesen Wein, weil wir dadurch Erlösung gefunden haben im Bild. Und Christus hat das für uns getan. Was wir nicht tun konnten, hat er getan. Er hat den ganzen Schaden unseres Lebens wieder gut gemacht. Ja. Und wir dürfen vor ihm stehen und er lädt uns an seinen Tisch. Wir dürfen essen und trinken und leben. Herr Jesus, wir segnen Brot und Wein und danken dir, dass du dich selber gegeben hast, uns zugute. Amen.